zu unserem Thema. Ich kann mir alles erlauben, Gott greift doch nicht ein. Lese ich uns einige Verse aus Johannes 3, Johannes 3 von Vers 17 bis 19. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Meine lieben Freunde, es gibt in unserem Land sehr wenig Atheisten. Die meisten rechnen damit, dass es einen Gott gibt. Die meisten wissen auch, dass Gott uns gesagt hat, was wir tun und was wir lassen sollen. Ich glaube, alle wissen noch, dass es die 10 Gebote gibt, wenn ich auch stark bezweifle, ob noch viele sie alle 10 nennen können. Aber die meisten werden wissen, dass da noch steht, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Im Allgemeinen stimmen wir den Geboten Gottes zu, zumindest einigen von ihnen. Wenn Gott uns sagt, zwar nicht in den 10 Geboten, aber im Neuen Testament, belüget einander nicht, dann erkennen wir das durchaus an. Wir sind ja alle für die Wahrheit. Und wenn einer uns Lügner nennt, dann sind wir beleidigt. Wir sind auch alle für Gerechtigkeit. Und wenn einer uns betrügt, dann sind wir sehr verärgert. Und der ertappte Dieb schämt sich. Als Mose den Israeliten das Gesetz brachte, da haben sie gleich gesagt, alles, was Gott geboten hat, wollen wir tun. Diese äußere Bereitschaft steht immer. Aber da muss man etwas Erstaunliches feststellen. Obwohl alle für die Wahrheit sind, wird sehr viel gelogen. Und obwohl alle für Gerechtigkeit sind, wird sehr viel betrogen. Jeder Mensch scheint zu, oder die meisten Menschen scheinen zu denken, wenn ihr Vorteil es erforderlich macht, dann kann man auch schon mal eine Ausnahme machen. Und nun geht es um die Frage, was wird denn Gott sagen? Gott hat zum Beispiel gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn einer nun doch die Ehe bricht? Und da hat man allmählich festgestellt, es passiert gar nichts. Gott greift nicht ein. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen sich immer leichtfertiger über Gottes Gebote hinwegsetzen. Die sagen gewiss, das steht da geschrieben, aber so ganz ernst scheint das ja doch nicht zu sein. Und dann beobachtet man auch, dass es gottlose Menschen gibt, denen es gut geht, und dass es fromme Menschen gibt, denen es gar nicht besonders gut geht. Hin und wieder mag Gott eingreifen, aber das ist dann nie mit letzter Sicherheit zu sagen, ob das wirklich Gottes Wirken war oder nicht. Und allmählich sind die meisten dahin gekommen, dass man sich nicht so sehr vor Gott in Acht nehmen muss, sondern mehr vor der Polizei. Die soll man ernst nehmen. Wenn zum Beispiel ein Mann eine Bank überfällt und einen Wachbeamten erschießt und es ihm gelingt zu fliehen, nun ja, dann ist er eben weggekommen. Gott nimmt ihm das Geld, das er gestohlen hat, nicht wieder ab. Der lässt ihn laufen. Und so sind wir allmählich dahin gekommen, die Polizei ernst zu nehmen. Der Geschäftsmann nimmt seine Konkurrenz ernst. Der Politiker die Öffentlichkeit. Aber Gott? Nein. Und nun denken wir einmal an uns. Wir haben im Dritten Reich 6 Millionen Juden umgebracht, zum Teil gedemütigt, gefoltert. Und wie geht es uns heute?
Uns geht's glänzend.
Wo ist denn da das Eingreifen Gottes? Warum greift Gott eigentlich nicht ein? Ist er nicht mehr an uns interessiert? Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Hat er seine Ansicht geändert? Sagt er vielleicht, ich war früher mit meinen Forderungen viel zu scharf. Die Menschen können die doch nicht erfüllen. Ich will mal etwas nachlassen. Auch das kann man nicht sagen. Nein, die Dinge liegen ganz anders. Gott darf nicht eingreifen. Gott kann nicht eingreifen. Wir Menschen sind hier in unserem Erdenleben auf dem Prüfstand. Wir sollen uns hier bewähren. Und eine moralisch wertvolle Entscheidung, ein moralisch wertvolles Handeln ist nur möglich, wenn es ohne Zwang erfolgt und ohne Vorteil. Nur wer in der Freiheit ist, kann zeigen, wer er ist. Nehmen wir einmal an, da ist ein Gewaltverbrecher, der schon mehrmals einige Leute zusammengeschlagen und ihnen das Geld abgenommen hat. Jetzt sitzt er hinter Gittern. Der tut keinem mehr was. Warum denn nicht? Na, weil da Stäbe vor den Fenstern und an seiner Zelle eine dicke Eisentür ist. Er ist immer noch derselbe Schurke. Er kann aber nicht mehr anders. Also was er wirklich wert ist, kann man nur sehen, wenn er in Freiheit ist. Stellen wir uns vor, da ist eine Frau, die pflegt eine alte Nachbarin mit großer Sorgfalt. Ich sage, das ist ja prächtig von der Frau. Nein, nein, sagt mir einer, der das kennt. Die kranke Alte, die hat dieser Frau ihr Haus verschrieben, wenn sie sie pflegt. Ach so, sage ich. Dafür täte es natürlich manche andere Frau auch. Erst wenn wir ohne Zwang und ohne Vorteil handeln, dann zeigt sich, wer wir sind und wo wir stehen. Und so lässt Gott uns leben. Wenn der alle Augenblick dazwischen funkte, dann würden alle Menschen sich ausstrecken nach dem Vorteil, den sie erlangen könnten, aber nicht nach Gottes Willen. Ich muss die Möglichkeit haben zu lügen, um zu zeigen, dass ich zur Wahrheit stehe. Ein Mensch muss die Möglichkeit haben zu schwindeln, um zu zeigen, dass er gerecht ist. Wir spielen hier kein Theater. Unser Leben ist auch kein Schaukampf. Wir sollen wirklich zeigen, wer wir sind. Und Jesus Christus hat einmal in einem Gleichnis gezeigt, dass Gott die Bösen und die Guten heranwachsen lässt bis zur Ernte. Vorher tut er nichts. Und das bekannte Wort aus Hebräer 9, Vers 27, sagt uns dasselbe. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Vorher nicht. Wir können uns auf dieser Erde benehmen wie die Wilden. Gott warnt uns, Gott mahnt uns, aber er lässt uns. Und daraus ziehen nun viele Menschen den Trugschluss, Gott greift nie ein. Das ist ein großer Irrtum. Gott wird eingreifen, und das ist begründet in seinem Charakter, bewiesen durch die Geschichte und bezeugt durch sein Wort. Zunächst begründet in seinem Charakter. Ich habe hier immer wieder darauf hingewiesen, dass eine der fundamentalen Eigenschaften Gottes seine Heiligkeit ist. Wenn Gott nicht richten würde, wäre er weniger gerecht als wir. Wenn wir alles Elend dieser Erde sähen, alles Unrecht, und wenn wir die Macht hätten einzugreifen, ich bin ganz sicher, da ist kein einziger hier im Zelt, der sich nicht für die Gerechtigkeit stark machen würde. Denken wir denn, Gott hätte weniger Gerechtigkeitssinn als wir? Gott wird auch eingreifen. Gott wird auch richten. So sicher wie etwas. Wenn Gott nicht richten würde, könnten wir den Gott der Bibel abschreiben. Das nächste, was ich sagte, bewiesen durch die Geschichte. Darüber habe ich gestern Abend viele Einzelheiten genannt. Gott hat schon mehrmals im Gericht eingegriffen. Denken wir an die Sintflut, in der er alle Menschen, die damals lebten, und man ist der Überzeugung, dass es schon einige Millionen waren, ausgerottet hat bis auf 8. Denken wir an Sodom und Gomorra, wo er 2 Städte einfach untergehen ließ. Denken wir an die babylonische Gefangenschaft der Israeliten, an die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70, an die Judenverfolgung durch die Jahrhunderte. Gott hat sehr oft eingegriffen im Gericht. Hören wir aber auch, was Gottes Wort sagt. In Apostelgeschichte 10 lesen wir, dass der Apostel Petrus dem Hauptmann Cornelius das Evangelium verkündigen sollte. Und der vorletzte Vers seiner Predigt heißt: Gott hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass Jesus Christus der Richter der Lebendigen und der Toten ist. Also Gott hat es nicht empfohlen, er hat es befohlen. Und Petrus soll predigen und ernstlich bezeugen, dass Jesus Christus der Richter der Lebendigen ist, derer, die noch leben, und der Toten, derer, die schon gestorben sind. Ähnlich klar spricht der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 17 in Athen. Da sagt er, nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, und hat allen den Beweis davon gegeben, durch einen Mann hat allen den Beweis davon gegeben, dass er den aus den Toten auferweckt hat. Da wird uns gesagt, dass Gott richten wird. Der Umfang des Gerichtes liegt fest, der ganze Erdkreis, der Grundsatz in Gerechtigkeit, und der Richter wird uns auch genannt. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, spricht viel vom Gericht. Und in der Offenbarung kommt ein Ausdruck vor, den hätte keiner von uns je geschrieben. Die Menschen fürchten sich vor dem Zorn des Lammes. Wir haben eine völlig falsche Auffassung von Jesus Christus, wenn wir denken, er wäre immer nur der freundliche Lehrer, der Gütige, zu dem man kommen könnte. Das war er damals auf der Erde und das ist er heute für den, der in Buße und Glauben zu ihm kommt. Aber wir sehen in der Offenbarung in Kapitel 1 ein ganz anderes Bild von ihm. Da ist er eine so machtvolle Persönlichkeit, dass Johannes, der sich hier auf der Erde an seine Brust lehnen konnte, zu seinen Füßen niederfällt wie tot. Wir müssen Gott ernst nehmen, und die große Not unserer Zeit ist, dass man Gott bestenfalls noch nebenbei mitlaufen lässt. Gott warnt uns. Wie? Er warnt uns durch sein Wort. Und jetzt müssen wir eins sehen. Gott hält sein Wort für ausreichend. Ich will dafür 2 Beispiele nennen. Gott hat Adam befohlen, du darfst von allen Bäumen essen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis. Und des Tages, da du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Nun kam die Schlange. Und die Schlange sagte, mitnichten werdet ihr sterben. Da hätte es doch nahegelegen, dass Gott zumindest einen kleinen Engel geschickt hätte und er hätte zu Eva gesagt, Vorsicht Eva, du weißt doch, was Gott gesagt hat. Hat Gott nicht gemacht. Gott hielt sein Wort für ausreichend. Eva hielt es nicht für ausreichend. Aber Gott handelt nach seinen Grundsätzen. In Lukas 16 erzählt uns der Herr Jesus von einem reichen Mann, der ein großer Sünder war und der nach seinem Tode im Hades, und das ist das Vorzimmer zur Hölle, aufwacht in der Pein. Und nachdem er kurze Zeit dort ist, hat er die Absicht, Lazarus in das Haus seines Vaters zu senden, damit seine Brüder, die genauso schlechte Kerle waren wie er, nicht auch in den Hades kommen. Interessant, der übelste Sünder, kurze Zeit in der jenseitigen Welt, wird zum Evangelisten, möchte andere warnen vor der Hölle. Was sagt ihm Abraham? Sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. Dann sagt der Reiche, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten aufersteht, dann werden sie glauben. Dann sagt Abraham, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht hören, wenn einer von den Toten aufersteht. Das sagt uns etwas außerordentlich Ernstes. Und das sollten wir nicht übersehen. Gott hält sein Wort für ausreichend. Wenn hier einer sitzt, der meint, Gott müsste ihm noch eine Sonderbotschaft schicken, der irrt. Gott wird dir gar nichts anderes geben. Er gibt dir sein Wort und er sagt, das muss dir genügen. Und wenn es dir nicht genügt, zu deinem Schaden. Sodann warnt Gott durch das Gewissen. Das Gewissen ist nicht Gottes Stimme. Es gibt Menschen, die von Gott nichts wissen, die noch nie etwas von der Bibel gehört haben, die unter völlig falschen Auffassungen leben, die aber doch ein Gewissen haben. Das Gewissen ist die Stimme, die uns an die höchsten Werte bindet, die wir kennen. Und für jeden, der die Bibel kennt, sind in der Bibel die höchsten Werte. Nun muss man eins wissen von der Stimme Gottes. Gottes Stimme spricht immer leise. Man kann sie sehr leicht überhören. Es ist viel leichter für einen Mann, Gottes Stimme zu überhören, als die Stimme seiner Frau und umgekehrt. Wenn ich Gottes Stimme hören will, muss ich hinhören. Ich las vor vielen Jahren den Satz, man erkennt die Stimme Gottes an ihrer stillen Beharrlichkeit. Auf den Satz habe ich geachtet und ich kann heute sagen, der stimmt. Sie ist immer wieder da. Wenn ein Mensch den falschen Weg geht, wenn er anfängt zu beten, Gottes Stimme mahnt ihn. Wenn er anfängt nachzudenken, da ist die stille Beharrlichkeit. Und vielleicht hast du die auch schon erfahren in deinem Leben. Eins muss ich dir allerdings sagen. Wenn du die warnende Stimme Gottes hörst und ihr nicht folgst, die Abstände, in denen er dich ruft, werden größer. Und die Stimme, mit der er dich ruft, wird leiser. Es wird für dich immer schwerer, zu Gott zu finden. Am Anfang ist es am leichtesten. Und es wird immer schwerer. Und es bedarf allmählich einer besonderen Anstrengung, mit Gott ins Reine zu kommen. Darum betont die Bibel heute. Wir werden aufgefordert, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute wendet sich Gott an dich und du hörst seine Stimme. Lass dich heute rufen. Es ist heute leichter als morgen. Wenden wir uns jetzt unserem Text zu. Wir hatten als erstes gelesen, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Da wird uns also wieder gesagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist die Kernaussage des Neuen Testamentes. Das ist die Kernaussage des Evangeliums. Ich lese uns dazu ein Wort aus Johannes 20. Johannes 20, Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buche geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Das ist eine der präzisesten Aussagen über den Glauben. Hier wird uns gesagt, was wir glauben sollen. Wir sollen glauben, dass Jesus, dieser Mensch, der ganz klar vor gut 1900 Jahren gelebt hat, dass der Christus, der von Gott verheißene Retter, und dass er der Sohn Gottes ist. Das gilt zu glauben. Davon sollen wir überzeugt sein. Und wir werden dann Leben haben in seinem Namen. Jesus, der Sohn Gottes, ist die entscheidende Wahrheit, die uns berichtet wird. Nun heißt es weiter, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Dieser Vers erklärt, warum ein Mensch heute sündigen kann, ohne dass Gott eingreift. Jesus Christus ist nicht gesandt worden, um zu richten. Er wird einmal richten, aber heute noch nicht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Darum können wir uns heute benehmen, ich sage es mal ganz grob, wie die Verrückten. Und Gott greift doch nicht ein. Aber darauf darf man nicht den Schluss ziehen, dass er nie eingreifen wird. Der Herr Jesus hat damals nicht eingegriffen. Er hat nicht gerichtet. Er hat die hohen Priester nicht gerichtet. Er hat die Volksmenge nicht gerichtet. Die schrie, kreuzige ihn. Er hat die Pharisäer nicht gerichtet, die ihn verspotteten, als er am Kreuz hing. Er hat Pilatus nicht gerichtet. Propheten früher haben gerichtet. Elia ließ Feuer vom Himmel kommen. Elisa hat im Gericht eingegriffen. Jesus Christus hat nicht gerichtet. Warum nicht? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Dazu war er nicht gekommen. Und darum kann ein Mensch sich heute benehmen, wie er will. Gott greift nicht ein. Aber zieh um Himmels Willen daraus nicht den Schluss. Er wird nie eingreifen. Er wird eingreifen, ganz eindeutig. Aber zunächst ist er gekommen, auf dass er die Welt errette. Wenn wir aber jetzt fragen, wovon soll er denn retten? Dann wird auf einmal alles wieder sehr klar. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 nennt der Apostel Paulus den Namen Jesus und fügt hinzu, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Gott hat es ganz einfach so gefügt, dass er uns jetzt handeln lässt, wie wir wollen. Er mahnt uns, er droht, aber wenn wir nicht hören, er wendet keine Gewalt an. Der Herr Jesus hat auch betont, dass der Zorn Gottes kommt. Ich will ein sehr ernstes Wort nennen, das er einmal gesprochen hat. Wir finden es in Lukas 12, Vers 4. Da sagt er, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der Gewalt hat, nach dem Tode in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, den fürchtet. Denken wir einmal über dieses Wort nach. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Wir haben doch alle schreckliche Angst vor denen. Und der Herr Jesus hat seinen Jüngern, als er die 12 aussandte, gesagt, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so flieht in die andere. Er sagt also nicht, dass wir immer den Kopf hinhalten sollen. Er nennt das bloß hier als einem Vergleich. Er will uns zeigen, wie viel schlimmer die Gefahr des Verlorengehens ist. Er sagt uns damit, dass das, was unser Leib, unser irdisches Leben bedroht, im Vergleich dazu wie nichts ist. Ich sage das Wort noch einmal. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der Gewalt hat, nach dem Tode in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, den fürchtet. Und die Bibel sagt uns, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und nun sagt sie uns, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Und diese Errettung, die sieht viel schöner aus, als dass Gott uns nur befreit vom Gericht. Viel schöner. Gott will uns, nimmt uns an als seine Kinder. Der Apostel Paulus gebraucht den Ausdruck, wenn aber Söhne, so auch Erben. Mit Erben Gottes und mit Erben Christi. Als Kinder haben wir auch einen Platz im Vaterhaus. Auch das sagt uns der Herr. Wir sind echte Kinder Gottes, wenn wir Frieden gefunden haben bei Jesus Christus. Das ist eine Verbindung so schön, wie ein Mensch sie sich kaum ausmalen kann. Und woran ist alles geknüpft? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Eine einzige Bedingung ist zu erfüllen. An Jesus Christus glauben. Eine einzige. Die allerdings muss dann natürlich auch wirklich erfüllt sein. Was hilft denn nicht? Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wir können keine Leistung bringen, um hineinzukommen. Das ist für uns sehr schwer zu verstehen. Unser ganzes Leben ist auf Leistung gedrillt. Das fängt in der Schule an. Wer gute Zensuren hat, der hat es da viel angenehmer. Der wird versetzt, der kann wieder eine höhere Schule besuchen. Wenn er sich mit einem guten Zeugnis bewirbt, kommt er auch gut an. Alles steht dem offen, der Leistung hat. Und jetzt sagt uns Gott, ihr könnt euch den Himmel nicht verdienen, ihr werdet aus Gnaden errettet. Das gefällt uns nicht. Aber es wird ganz klar gesagt, Epheser 2, Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Wie ist das nun zu verstehen? Wir sind aus Gnaden errettet, mittels des Glaubens. Wodurch werden wir denn errettet? Durch den Glauben oder durch die Gnade? Das kann ich am besten erklären mit folgendem Bild. Stellen wir uns einmal vor, in einem Hafen, Hafenbecken, wo die Wände steil abfallen, da ist ein Mann ins Wasser gefallen. Schwimmen kann er, aber an der Wand kann er nie hoch. Jetzt hält er sich da über Wasser und schreit um Hilfe. Jetzt wird ihm ein Seil zugeworfen, er fasst das Seil und wird herausgezogen. Das Seil entspricht der Gnade. Die Hände, mit denen er es fasst, das ist der Glaube. Beide Dinge sind nötig. Gott wirft uns das Seil zu, die Gnade. Er wirft es allen zu. Nicht alle fassen es. Wir werden errettet durch die Gnade mittels des Glaubens. Da ist Gottes Werk und das müssen wir annehmen. An dem Bild können wir das sehr leicht verstehen. Aber eine Leistung, die erbringen wir nicht. Das ist das Bittere am Evangelium. Wir werden beschenkt. Wir werden aus Gnaden errettet. Sobald einer meint, er hätte noch einen Anspruch, dann will er keine Gnade. Wir lesen manchmal von jemandem, der im Gefängnis sitzt und der meint, er sei zu Unrecht verurteilt. Und dann heißt es, er könnte ein Gnadengesuch einreichen. Aber der sagt, ich will keine Gnade, ich will mein Recht. Bei Gott sind wir alle auf Gnade angewiesen. Und er schenkt sie dem, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Warum bindet Gott immer alles an den Glauben? Weil alle Not mit dem Unglauben begann. Die Unfähigkeit der beiden ersten Menschen, Gott zu vertrauen, hat das ganze Elend eingeleitet. Und immerzu liegt es an unserem Misstrauen gegenüber Gott. Seit jenem Tage wohnt in jedem Menschen ein tiefes Misstrauen gegenüber Gott. Wir können noch so schöne Lieder singen, noch so herrliche Bibelworte lesen. Das Misstrauen sitzt in unserem Herzen. Und es gibt nur einen, der es hinausholen kann. Und der eine ist der Heilige Geist. Der kann uns den Frieden ins Herz geben. Der kann uns das Vertrauen zu unserem Vater im Himmel geben. Der und der allein. Sonst alle anderen werden von diesem widerlichen Misstrauen beherrscht. Der Herr Jesus hat das bei seinen Jüngern nicht verstehen können. Als er den Sturm stillte, weil sie ihn geweckt hatten, hat er sie angeguckt und gesagt, was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Ach, wie oft hat er das schon bei mir sagen müssen und vielleicht auch bei dir. Aber Gott will uns dahin bringen, wenn wir bereit sind, tu das auch, dass wir ihm voll vertrauen, dass wir überzeugt sind von seiner Liebe und von seinem Erbarmen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und nun steht hier, das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das ist ein überaus ernster Satz. Jesus Christus ist in unsere Welt gekommen und er fordert uns auf, kommet her zu mir. Er fordert uns auf, ihm zu vertrauen. Er fordert uns auf, nach seinen Gedanken und Grundsätzen zu leben. Und die meisten Menschen wollen nicht. Wie will ein Mensch überhaupt verantworten, Jesus abzulehnen? Wir wissen doch, wofür er steht. Er ist die vollkommene Liebe, die vollkommene Wahrheit. Er ist die große Offenbarung Gottes. Wie kann man ihn nur ablehnen? Und an ihm entscheidet sich alles. Er hat uns Gott geoffenbart, wie nie ein anderer. Und ihn annehmen, unser Vertrauen auf ihn setzen, ist der einzige Weg zum Heil. Das große Hindernis zum Glauben ist die Sünde, nicht der Verstand. Es gibt immer wieder Menschen, die denken, sie wären zu klug, um zu glauben. Das stimmt nicht. Es gibt hochintelligente Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und es gibt außerordentlich Dumme, die nicht glauben. Hat mit dem Verstand überhaupt nichts zu tun. Gott ist in einer Dimension, die unser kleiner Kopf hier, auch wenn es die Intelligentesten unter uns sind, nie erreichen können. Wer hinfindet zu Gott, ist der, der bereit ist, mit der Sünde zu brechen. Wenn aber ein Mensch die Finsternis mehr liebt als das Licht, dann ist ihm nicht zu helfen. Wenn du unbedingt bei der Sünde bleiben willst, weißt du, was Gott dann sagt? Gut, dann stecke ich dich in die Hölle. Da ist dein Chef, der Teufel. kannst du mit dem zusammen sein in Ewigkeit, wenn du das haben willst. Du kannst ja wählen. Ich biete dir das Leben, du kannst es nehmen, wenn du willst. Wenn du es nicht willst, kann dir keiner helfen. Die Worte der Bibel sind so klar, wenn wir an unseren Text denken. Johannes sagt uns alles in der positiven und in der negativen Form. Da bleibt gar kein Zweifel. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Alles hängt davon ab. Und nun geht es um die Frage, ob du erkennst, wer Jesus Christus ist. Ob du erkennst, dass er der Sohn Gottes ist. Wann wirst du ihn erkennen? Wann wirst du sehen? Geh zu Gott und bitte ihn, dir die Augen zu öffnen. Ein ehrliches Gebet hört Gott immer. Eins muss ich dir allerdings sagen. Wir können nicht zu Gott kommen, wie wir etwa zu einem Rechtsanwalt gehen. Ich kann zu einem Anwalt gehen und sagen, was meinen Sie von meinem Fall? Soll ich da klagen oder nicht? Und dann sagt mir der Rechtsanwalt, vielleicht klagen Sie. Und dann sage ich, will ich mir noch überlegen und gehe. So kann ich nicht zu Gott kommen. Ich kann nur zu Gott kommen und sagen, bitte gib mir Antwort. Und was du mir sagst, das werde ich tun. Gott will unser Wegweiser sein. Nicht ein Berater, bei dem wir uns vorbehalten, zu bestimmen, ob sein Rat etwas wert ist. Erst wenn ich komme in der Überzeugung, er ist der Allmächtige, der mich recht berät, dann wird er mir helfen. Alle anderen bitten ihn vergeblich. Auf die Seite Jesu zu treten, erfordert eine Entscheidung. Gar kein Zweifel. Erfordert auch Mut. Den haben nicht alle. Viele sitzen da und sehen auf die Menschen und sagen sich, sagt vielleicht ein Mann, was wird meine Frau denn sagen, wenn ich sage, ich hätte mich da im Zelt bekehrt? Dann lächelt die so schief. Und das ist ihm dann schrecklicher, als dem Gericht Gottes entgegenzugehen. Da sehen wir, wie wenig wir Menschen Gott ernst nehmen. Aber Gott, der entschuldigt nicht einmal unsere Feigheit. Es gibt eine Stelle in der Offenbarung, die will ich einmal lesen. Offenbarung 21, Vers 8. Da wird uns gesagt, wer alles in die Hölle marschiert. Was meint ihr wohl? Wer den Zug in die Hölle eröffnet? Die Mörder? Nein. Die Ehebrecher? Nein. Die Gotteslästerer? Nein. An der Spitze marschieren die Feigen. Ich will es einmal lesen. Offenbarung 21, Vers 8. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Greuern befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Welches ist der zweite Tod? Also wer den Mut nicht hat, auf die Seite Jesu zu treten, wer den Mut nicht hat, mit der Sünde zu brechen, der kann keinen Frieden mit Gott finden. Vergiss nicht, der Herr Jesus hat sein Leben gegeben, um dich zu erretten. Und wenn du dich sogar scheust, auf seine Seite zu treten, dann kannst du niemals ankommen. Als der Herr die Bergpredigt endete, da hat er die Menschen, die ihm zuhörten, in zwei Gruppen eingeteilt. Und ich glaube, sagen zu können, das ist immer so, wenn Gottes Wort verkündigt wird, dann scheiden sich automatisch die Zuhörer in zwei Klassen, in die, die hören und tun, und die, die hören und nicht tun. Er endete die Bergpredigt mit den Worten, wer diese meine Worte hört und tut, dem werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und dann sagt er, der hört und nicht tut, der wird einem Törichten verglichen werden, der sein Haus auf dem Sand baut. Wir sehen also alle bauen. Jeder von uns baut. Wir bauen an unsere Zukunft. Wir bauen an unsere Ewigkeit. Und der Kluge baut auf den Felsen. Der Törichte baut auf den Sand. Und dann sagt der Herr, das will ich aber eben lesen, das steht in Matthäus 7, am Ende des Kapitels. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Wir sehen beide, der Kluge und der Törichte, werden derselben Erprobung unterworfen. Der Regen, die Ströme, der Wind, die alle rüttern am Haus. Und da ist es schon wichtig, dass das Haus auf den Felsen gebaut ist. Und dann sagt der Herr Jesus, und der Fall jenes Hauses war groß. Es gibt Menschen, die haben wir vollständig abgeschrieben. Ich weiß, vor einigen Jahren, da wohnte in einer Wohnung eine Frau, und sie hofften all, dass sie nun endlich stürbe, damit die Wohnung frei würde. Die warteten all schon drauf. Das war eine Frau, deren Leben maß überhaupt keiner einem Wert bei. Bei Gott haben wir alle Wert. Wenn da einer sein Haus auf den Sand baut, dann sagt der Herr Jesus, und der Fall jenes Hauses war groß. Du hast mehr als dein Erdenleben. Vor einem jeden von uns liegt die Ewigkeit, von der Jesus Christus behauptet, sie sei wichtiger als alle Schätze dieser Welt. Hast du je daran gedacht, dass du ein Kleinod hast, das wichtiger ist als alle Schätze dieser Welt? Aber es ist in Gefahr. Du musst in Sicherheit bringen. Und der einzige Weg heißt Jesus Christus. Was musst du tun? Du kommst zum Herrn Jesus im Gebet. Da ist es wichtig, dass du ihn richtig anredest. Sag nicht, lieber Heiland, sag Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Und dann bekenn ihm deine Sünden. Er kennt sie alle. Er kennt sie besser als du. Es geht darum, dass du sie bekennst, einmal beim Namen nennst. Sag nicht, Herr, ich bin ein Sünder, Sünder sind wir alle. Nein, sag ihm, Herr, ich bin ein ganz besonderer. Wenn du Ehebruch begangen hast, sag es ihm, bekenn deine Sünde, dann brich mit deiner Sünde. Du kannst nicht sagen, ich habe hier 100 Mark, die habe ich gestohlen. Herr, vergib mir bitte, 100 bleiben hier drin. Das geht nicht. Du musst mit deiner Sünde brechen. Aber wenn du so kommst, ihm deine Schuld bekennst und mit der Sünde brichst, dann nimmt er dich an. Er hat uns die wunderbare Zusage gegeben, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Möge Gott in seinem Erbarmen schenken, dass du kommst, möge er dir geben, dass du heute kommst.